Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Liebe Gemeinde, mit dem Wochenspruch aus Johannes 10 begrüße ich Sie ganz herzlich hier zum Gottesdienst. Manchmal kann man sie ja noch sehen, in der Lüneburger Heide zum Beispiel, Hirten mit ihren Schafen. Was auf den ersten Blick ganz romantisch anmuten mag, ist in Wirklichkeit aber harte Arbeit. In der Bibel ist der Hirte eines der bekanntesten Bilder für Gott. Ein Hirte, der sorgt dafür, dass die Herde frisches Wasser und Gras findet und sicher weiden kann. Und die Schafe, sie wissen, zu wem sie gehören und wo sie sicher sind. Und ich denke, manchmal wünschen wir uns das auch. Einen, der für uns sorgt, der uns den rechten Weg zeigt und uns unbeschadet durch Gefahren führt. Einen, der unseren Durst nach Leben stillt und nach uns sucht, wenn wir verloren gehen. Und deshalb steht Jesus als der gute Hirte heute im Zentrum des Gottesdienstes. Und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen gemeinsam das erste Lied, 440. Lassen Sie uns gemeinsam Psalm 23 beten. Sie finden ihn auf dem Extrazettel und ich bitte Sie jeweils, die Sätze zu lesen, die mit alle gekennzeichnet sind. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Du Gott der Fülle, du bietest uns, was unser Leben reich macht, Zuflucht und Halt, Gemeinschaft und Hoffnung und viel Wunderbares zu entdecken. Wir starren jedoch oft nur auf das, was uns fehlt, überhören dein Wort, übersehen das Gute, das du uns getan hast. Wir nörgeln häufig an allem herum und sagen bei Positivem schnell, ja, aber. Gott, befrei uns aus Missmut und Verschlossenheit. Öffne uns für deine Güte und für die Menschen, die uns brauchen. Erneuere unsere Lebenslust zu deinem Lob und zur Freude aller, denen wir begegnen. Amen.
Wir wissen, dass sich ein Hirte um seine Schafe kümmert. Er bewacht und schützt sie und er leitet sie dorthin, wo es gutes Futter gibt. Darum wird im 23. Psalm der Hirte auch als Bild für Gott selbst genommen. Wir vertrauen darauf, dass er uns nicht allein lässt. Im Johannesevangelium redet Jesus selbst von sich als dem guten Hirten und grenzt sich damit ab von dem gegen Lohn beschäftigten Hirten. Als guter Hirte wird Jesus seine Schafe nie im Stich lassen. So hört die Worte aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese nach der Basisbibel. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld, und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Halleluja.
Die Lesung antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied.
Thank you.
Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Haben Sie das schon mal jemanden gefragt oder sind Sie das schon mal gefragt worden? Hast du mich lieb? Man sagt ja so landläufig, das ist die Frage, die Frauen stellen und die Männer nur falsch beantworten können. Aber warum stellen wir diese Frage überhaupt? Ich glaube, das kann aus ganz verschiedenen Motiven geschehen. Neugier und Hoffnung zum Beispiel. Wenn wir selber jemanden lieb haben und dann diese Frage stellen, dann hoffen wir doch, dass er Ja sagt und unsere Gefühle erwidert werden. Vielleicht fragen wir auch aus Verzweiflung, weil es in der Beziehung irgendwie nicht mehr richtig läuft, weil wir unseren Partner nicht mehr verstehen und nicht einordnen können, was denn da gerade los ist. Und dann fragen wir, weil wir hoffen, dass das noch da sein möge, die Liebe und eine Basis, auf der es weitergehen kann. Kinder fragen das manchmal, hast du mich lieb, hast du mich noch lieb, weil sie unsicher sind oder irgendetwas angestellt haben oder einen Fehler gemacht haben und Angst haben, dadurch könnte die ganze Beziehung zu Mama und Papa kaputt gegangen sein. Hast du mich lieb? Das ist eben manchmal nicht einfach nur eine Frage, sondern eine Frage mit ganz vielen Ebenen, eine Frage, hinter der viel mehr stecken kann. Und diese Frage spielt heute auch eine zentrale Rolle in unserem Predigttext. Wenn es um das Wort Liebe geht in der Bibel, dann ist das im Deutschen immer ein bisschen schwierig, weil wir bei diesem Wort fast immer an die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen denken. Im Griechischen, in dem ja das Neue Testament ursprünglich geschrieben war, gibt es ganz viele verschiedene Wörter für Liebe. Eros zum Beispiel, das ist das leidenschaftliche Begehren eines anderen Menschen. Philia, das ist die Liebe zwischen Freunden. Und Agape, das ist die selbstlose Liebe, Gottesliebe, die Nächstenliebe. Und wenn wir jetzt hier gleich im Predigttext auf die Frage, hast du mich lieb, stoßen, dann ist das eben nicht erotisch gemeint oder auf die zwischenmenschliche Beziehungsebene bezogen. Da geht es um die selbstlose Liebe zu Gott und um die freundschaftliche Liebe. Ich lese aus Johannes 21. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal gefragt wurde, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen. Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird dir ein anderer den Gürtel umbinden und er wird dich dorthin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch Gottes Herrlichkeit sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir. Wir sind in der Zeit nach Ostern. Jesus ist auferstanden und begegnet seinen Jüngern. Zuerst aber Maria, die am Ostermorgen zum Grab kommt und ihn mit dem Gärtner verwechselt. Dann erscheint er all seinen Jüngern in dem Versteck, in das sie sich aus Angst vor Verfolgung zurückgezogen haben und wohl auch, um das, was geschehen ist, miteinander zu verarbeiten. Nach einer weiteren Woche kommt Jesus nochmal zu seinen Jüngern und trifft dann auf Thomas, der es zunächst gar nicht glauben kann. Dann trifft er einige seiner Jünger am See Tiberias, tut ein Wunder und füllt ihre Netze mit Fischen. Und gemeinsam sitzen sie dann am Feuer und essen Brot und Fisch. Und danach nimmt Jesus Petrus beiseite und führt mit ihm das Gespräch, das wir gerade gehört haben. Jesus nimmt Petrus beiseite, wie so für eine Art Seelsorgegespräch. Sie sitzen oder stehen irgendwo abseits und reden unter vier Augen. Und Jesus stellt Petrus immer wieder diese eine Frage: Hast du mich lieb? Und immer wieder kommt dieselbe Antwort: Das weißt du doch. Dreimal fragt Jesus insgesamt und dreimal antwortet Petrus. Oder vielmehr Simon, denn so nennt Jesus ihn hier. Er nennt ihn bei seinem alten Namen und nicht bei dem Namen, den er von Jesus selbst bekommen hat. Simon, der Jünger, der von Jesus Petrus genannt wurde, weil er der Fels sein sollte, auf den er seine Kirche bauen will. Simon, genannt Petrus, der Jünger, der versagt hat. Vor Ostern war es, vorm Karfreitag, im Hof vom Palast des Hohenpriesters. Auch da saß Petrus mit anderen an einem Feuer. Und auch da wurde ihm dreimal eine Frage gestellt. Die Frage danach: Kennst du den Gefangenen nicht? Du gehörst doch zu ihm, oder? Warst du nicht bei ihm? Dreimal wird er gefragt, ob er Jesus kennt. Und dreimal hat er ihn verleugnet. Fragt Jesus ihn deshalb hier dreimal, ob er ihn lieb hat? Nennt er ihn deshalb bei seinem alten Namen, um ihm vor Augen zu führen, dass er es nicht geschafft hat, dass er nicht zu Jesus gehalten hat, als es drauf ankam, sondern sich sogar abgewandt hat? Jesus legt den Finger in die Wunde von Petrus. Wie muss Petrus sich wohl gefühlt haben, als er dem Auferstandenen das erste Mal gegenüberstand? Ich stelle mir vor, dass er auf der einen Seite vor Freude schier zerplatzen wollte, aber gleichzeitig auch so dieses nagende Gefühl des schlechten Gewissens im Hintergrund gewesen ist. Kennen Sie das, wenn jemand zu Ihnen den Satz sagt: Ich glaube, wir müssen mal reden? Wenn jemand das zu mir sagt, dann bin ich sofort: Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Dann habe ich sofort so, da zieht sich der Magen zusammen und ich denke: Nein, bitte nicht. Und am schlimmsten ist es, wenn mir jemand diesen Satz sagt und dann sagt, der Termin ist dann in 3 Wochen. Dann habe ich so richtig Zeit, um mir nächtelang den Kopf kaputt zu zermartern und mir zu überlegen, was könnte der jetzt wohl ansprechen wollen. Da spielen sich die wildesten Szenarien ab und ich weiß noch gar nicht, worum es wirklich geht. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus diesen Satz auch zu Petrus gesagt hat, als er ihn zur Seite bittet zum Vier-Augen-Gespräch. Aber ich frage mich, wie mag es Petrus wohl gegangen sein, als Jesus gesagt hat: Komm, wir reden mal. Ob ihm wohl auch der Magen in die Knie gerutscht ist und er gedacht hat: So, jetzt kommt sie, die Strafpredigt, weil ich versagt habe. Ob er erwartet hat, dass Jesus ihn in irgendeiner Form bestraft, dass ein Blitz vom Himmel kommt. Er hat ja jetzt mit der Auferstehung gerade erlebt, welche Macht Jesus hat. Aber Jesus macht ihm keine Vorwürfe. Er fragt Petrus einfach nur: Hast du mich lieb? Aber er fragt ihn dreimal. Und ich denke, Petrus ist mehr als bewusst, warum. Jesus macht es irgendwie subtil, aber irgendwie auch deutlich. Petrus, der Fels, der mit dem Auftrag, der, auf den die Kirche gebaut werden soll, und der versagt und leugnet. Und Jesus stirbt am Kreuz und alle Hoffnung ist dahin. Petrus bleibt ohne seinen Herrn zurück und auch ohne die Chance, irgendwie das Versagen wieder gut zu machen. Er bleibt zurück mit schlechtem Gewissen. Und dann ist da die Auferstehung. Jesus wieder da. Freude, Überraschung, vielleicht auch Angst vor der Macht, die dahinter steckt, und irgendwo dieser kleine Knoten im Bauch, der an das Versagen erinnert. Und jetzt das Gespräch mit Jesus, der ihn Simon nennt und nicht Petrus, der ihm deutlich vor Augen führt, dass er es nicht hingekriegt hat, dass er nicht treu war, dass er nicht zu dem Mann gestanden hat, dem er kurz vor dem Kreuz noch zugesagt hat, für dich gebe ich mein Leben. Ja, Petrus, Simon hat es nicht gepackt. Er hat Jesus verleugnet, aus Angst um sein eigenes Leben. Er war feige, er hat nicht zu dem gestanden, den er 3 Jahre lang begleitet hat, von dem er so viel über Gott erfahren hat und der ihn zu seinem Nachfolger gemacht hat. Es ist leicht, Petrus von heute aus unserer Perspektive zu verurteilen. Aber ich frage mich, hätten wir denn an seiner Stelle anders gehandelt? Hätten wir anders gehandelt, da am Lagerhof, am Lagerfeuer im Innenhof, in der Menge, in der aufgeheizten Atmosphäre nach der Verhaftung Jesu? Als wir im Studium in Kirchengeschichte über die Märtyrer der frühen Christenkirche gesprochen haben, habe ich mich das auch gefragt. Wäre ich so mutig gewesen wie diese Menschen? Wäre ich Psalmen singend in die Arena gezogen und hätte mich von den Löwen fressen lassen? Hätte ich mich foltern lassen mit einem Gebet auf den Lippen? Oder wäre ich nicht vielleicht doch diejenige gewesen, die sich dann vor das Bild des Kaisers gekniet hätte und ihm ewige Treue geschworen hätte, aus Angst um das eigene Leben? Bin ich mutig und stark und so sicher in meiner Beziehung zu Gott, dass ich für ihn sterben würde, oder bin ich wie Petrus und habe auch manchmal einfach nur Angst? Auch heute noch gibt es Menschen, die sich diese Frage tatsächlich stellen müssen. Stehe ich zu meinem Gott oder rette ich mein Leben? Menschen, die in ihrer Heimat um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die fliehen und alles hinter sich lassen, weil sie nicht von Gott lassen können, weil ihnen ihr Glaube wichtiger ist als ihre Heimat oder Existenz. Menschen, die sich aufmachen ins Unbekannte und Ungewisse, weil sie an Gott festhalten wollen. An einem Gott, von dem sie gehört und gelesen haben, der ihnen in seinem Wort begegnet ist und an den sie sich im Gebet vertrauensvoll wenden. Sie halten an Gott fest und geben alles für ihn auf. Wäre ich auch so? Wären wir auch so? Und dann sieht man da den Petrus, der Jesus sogar persönlich gekannt hat, der mit ihm gelebt und gegessen und gefeiert hat, der dabei war, wenn Wunder geschehen, und der hat es nicht hingekriegt. Er, der so nah dran war an Gott, er verleugnet und verrät. Und dem und sich selbst und Jesus muss er sich nun in diesem Gespräch stellen. Aber Jesus verurteilt ihn nicht. Er spricht keine Strafe aus, er macht ihm noch nicht einmal Vorwürfe. Im Gespräch mit Jesus erkennt Petrus sich selbst und sein Versagen. Er bekommt es vor Augen geführt, ohne dass Jesus ihn direkt darauf ansprechen muss. Aber zwischen dem Petrus, der versagt hat, und dem Petrus, der jetzt vor Jesus steht, steht noch etwas, nämlich das Kreuz. Und das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist. Jesus ist gestorben, um die Menschen und Gott zu verbinden, um von Schuld zu befreien und das ewige Leben zu schenken. Und das, was da am Kreuz geschehen ist, das gilt auch für Petrus. Und so verbindet Jesus seine Nachfragen, sein Bohren mit einem neuen Auftrag und macht deutlich, Petrus, du hast deine Berufung nicht verloren, auch wenn du es nicht hingekriegt hast. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, folge mir nach. Petrus soll sich um die Herde Jesu kümmern. Das ist der Auftrag. Er soll Lämmer, Kinder und Jugendliche vermutlich und Schafe, die Erwachsenen, zur Weide führen. Er ist nicht der Hirte, die Herde gehört ihm nicht, aber er darf mitarbeiten, mitwirken, er ist weiter dabei. Und ganz wichtig ist, er soll es aus der Nachfolge heraus tun. Er soll nicht mehr seinem eigenen Willen gehorchen, sondern mit und durch Jesus leben und seinem Beispiel folgen. Sein Leben soll das widerspiegeln, was er glaubt, die Menschen neugierig machen und ins Fragen bringen. Ich habe im Zusammenhang damit einen Satz gelesen, den ich ganz spannend fand. Wir Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen noch lesen. Laut verschiedener Umfragen lesen 2/3 der Deutschen nie in der Bibel. Sie können also Gott gar nicht durch sein Wort kennenlernen, sondern nur dann, wenn es Menschen gibt, in denen sie Gott begegnen. Menschen, die von Gott und ihrem Glauben sprechen, die mit Gott leben. Und das muss gar nicht aufdringlich oder offensiv missionarisch sein. Das kann auch ganz leise und fast nebenbei geschehen. Durch die Art, wie wir leben, miteinander umgehen, wie wir Konflikte lösen und unser Vertrauen auf Gott ins Gespräch bringen. Bei mir war es damals Pastor Vetter, der mich hier in Steenfelde im Konfirmandenunterricht neugierig gemacht hat auf den Gott, an den er da glaubt. Ich wollte einfach wissen, was ist das? Wer ist das? Warum ist ihm das so wichtig? Und dann habe ich nach der Konfirmation als Kindergottesdienstmitarbeiterin angefangen und da oben auf der Empore die ersten biblischen Geschichten erzählt. Geschichten von Gott und Jesus und den Menschen. Ich habe es weitergegeben an die Kinder und eigentlich selber dabei gelernt. Und ganz sicher habe ich auch irgendwann diese Geschichte von Petrus erzählt, der auf der einen Seite der Fels und das Fundament der Kirche ist und auf der anderen Seite der, der es einfach nicht hingekriegt hat. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen froh, dass Petrus nicht der strahlende Superchrist ist. Dass er, der so nah dran war an Jesus, es mal nicht hingekriegt hat. Dass er Fehler gemacht hat und feige war und ängstlich. Denn das bin ich manchmal auch. Manchmal bin ich mehr Simon als Petrus. Dann bin ich mir selbst näher als Gott, bin nicht mehr mit ihm im Gespräch, sondern mit mir und anderen, frage nicht unbedingt danach, was er sich gerade so vorstellt, sondern laufe einfach los. Und ich glaube, ganz genau zu wissen, wie Gott ist und was er will und meint, und bin nicht mehr im Austausch mit ihm. Vielleicht verpasse ich auch manchmal die Chance, Menschen von meinem Glauben zu erzählen, oder ich habe auch einfach keine Lust mehr, mich dafür zu rechtfertigen, was die Kirche mal wieder macht. Manchmal kriege ich es einfach nicht hin, so nah an Gott dran zu bleiben, wie er an mir dran bleibt. Und dann tut es gut zu wissen, dass die Vergebung am Kreuz auch denen gilt, die es eben nicht hinkriegen, die Fehler machen und feige und ängstlich sind, so wie Simon, wie Petrus. Denn damit ist klar, diese Vergebung gilt auch mir. Und auch wenn ich nicht der Superchrist bin, wenn mir nicht alles gelingt, wenn ich Fehler mache, wenn ich schweige, wo ich reden sollte, wenn ich mich auf mich selbst zurückziehe, wenn ich manchmal nicht aus voller Überzeugung sagen kann, Jesus, ich hab dich lieb, dann gilt trotzdem und weiterhin und für mich ganz persönlich und für uns alle, Gott hat mich lieb. Ich gehöre dazu und er will mich in dieser Welt gebrauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das Wochenlied.
Folgendes ist noch bekannt zu geben. An Kollekten und Spenden wurden am vergangenen Sonntag im Gottesdienst jeweils 10,95 Euro in Kollekte und Klingelbeutel gesammelt. Bei einer Taufe gestern am 30.04. wurde eine Kollekte von 86,68 Euro für die eigene Gemeindearbeit gesammelt. Die Kollekte heute am Ausgang ist für die Altenseelsorge bestimmt. Ein Beispiel, wie Altenseelsorge im Kirchenkreis Raudafin aussieht, ist die Initiative »Eine Viertelstunde für Gott«, Andachten zu Hause hören, Gottesdienste zu Hause mitfeiern. In Deutschland sind rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Für die Betroffenen und für ihre Angehörigen ist das mit großen Herausforderungen verbunden. Viele ziehen sich ins Private zurück und haben oft Scheu, in den Gottesdienst zu gehen, obwohl sie das vielleicht jahrelang gerne gemacht haben. Daher bietet das Altenseelsorgeteam des Kirchenkreises Raudafin speziell für demenziell erkrankte Menschen Andachten zum Hören für zu Hause an. Diese Andachten werden per WhatsApp verschickt, sodass sie dann ganz einfach mit dem Handy abgespielt werden können. Viele ältere Angehörige und Institutionen nutzen dieses Angebot schon. In Zukunft sollen verstärkt Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden, sodass auch sie ihren Angehörigen die Andachten vorspielen können. Ein Besuch bei der demenziell erkrankten Oma oder dem Opa wird dadurch vielleicht einfacher. Infos hierzu gibt es bei Pastor Klaus Bajor Mau und bei der Diakonin Carmen Kollmann und auf der Homepage der Altenseelsorge unter altenseelsorge-raudafin.wir-e.de. Zum Schluss noch ein paar Termine. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir im Anschluss an diesen Gottesdienst wieder die liebgewonnene Veranstaltung Kirchenkaffee anbieten können. Also ganz herzliche Einladung direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Am Dienstag, den 2.5. ist um 14 Uhr Frauenkreis und um 19.30 Uhr Bibelkreis oder Redezeit. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr wird hier der Gottesdienst von Hans-Hermann Woltmann gehalten.
Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Mitwirkenden im Gottesdienst danken. Olga Renz für das Spiel an der Orgel, Helga Levering fürs Lesen und Linda Pastor-Hessenius für den Küsterdienst. In unserer Gemeinde teilen wir Freude und Leid und so dürfen wir uns heute mitfreuen mit Fenner und Kevin Steenblock. Denn gestern am 30. April wurde ihr Sohn Nanne hier in der Kirche getauft. Sein Taufspruch aus Psalm 91 lautet: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Zur Fürbitte, Vater unser und Segen, bitte ich Sie aufzustehen. Jesus Christus, wir bitten dich für Nanne Steenblock, der gestern getauft wurde und nun zu dir gehört. Sei sein guter Hirte, der ihn begleitet und schützt, ihn leitet, versorgt und für ihn da ist. Sei auch bei seinen Eltern und schenke ihnen Liebe und Kraft und Geduld für den Weg, den sie mit ihrem Sohn gemeinsam gehen. Lass sie alle immer wieder spüren, dass sie nicht allein sind, sondern zu dir und deiner Gemeinschaft gehören. Jesus Christus, du guter Hirte, du bist durch finstere Täler gewandert, du bist dem Tod entronnen, du kennst Furcht und Verzweiflung. Für die Verwundeten, die Geflüchteten und die Kranken bitten wir dich, führe sie zum Leben, heile ihre Wunden, trockne ihre Tränen, erbarme dich. Jesus Christus, du guter Hirte, du bist gerecht, du bereitest den Hungernden den Tisch, du weißt die Feinde des Lebens zurecht. Für die Armen und die Verzweifelten bitten wir dich, gib ihnen das tägliche Brot, zeige den Mächtigen deine Gerechtigkeit, falle den Kriegsherren und ihren Dienern in den Arm. Erbarme dich. Jesus Christus, du guter Hirte, du hast Worte zum Leben. Du fragst uns, du sehnst dich nach unserer Liebe. Für die Ratlosen, die Suchenden, die Glücklichen bitten wir dich, zieh mit deinem Frieden in ihre Herzen ein. Lass deine Schöpfung aufblühen. Segne unsere Kinder, die Neugetauften, unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Erbarme dich. Jesus Christus, du guter Hirte, du lädst uns ein. Du rufst uns. Du trägst uns, wenn wir schwach werden. Behüte alle, die uns nahe und lieb sind. Lass uns bei dir bleiben und bleibe du bei uns, heute und morgen und alle Tage. Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin in diesen Tag und in diese Woche unter dem Segen unseres Herrn. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.